Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Bei mir ist der Micha, wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen und Genesungswünsche, Herr Fritsch.
Der erste Tag heute seit einer Woche wieder einigermaßen fieberfrei. Ich lag die komplette Woche im Bett und habe mit Fieberträumen an dich gedacht, Micha.
Echt?
Und hab...
Nein.
Ja, ich habe mich schon die ganze Zeit darauf vorbereitet, auf unseren Sonntagsbrunch heute. Nein, also ich war wirklich komplett weg. Es ist total dubios, wenn man so zurückdenkt und die ganze Woche vermanscht sich in ein so ein Fieberdelirium. Und am Anfang denkt man irgendwie so, oh Gott, wie soll man das jetzt rumkriegen, diese Woche? Und das verwäscht alles zu einem Tag- und Nachttraum. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo die Zeit hin ist. Aber wie schnell eine Woche vergehen kann, wenn man krank mit Grippe im Bett liegt, das ist wirklich unfassbar.
Ja, es ist ein Brei, ein Fieberbrei.
Mhm. Wahnsinn. Ja. War wirklich zu wenig zu gebrauchen. Ein bisschen Podcast konnte ich hören. Und ich habe mich gefreut. Ich habe Liebhaberkarten geschrieben. Wir haben nämlich ein paar neue Patreons bekommen. Mhm. Und das habe ich hingekriegt. Ich habe dann Briefe eingetütet und kuvertiert und habe die Bonusgegenstände. Also alle Patreons, die bei uns für $5 dabei sind, die bekommen ein kleines Goodie-Set geschickt. Das ist eine Liebhaberkarte, die unser Designer Max entwickelt hat, wie so ein Knacks-Club-Heftchen früher. Ja. Da ist dann so eine exklusive Insert Moin Liebhaberkarte, die man dann zeigen kann auf Hörertreffen und so weiter. Und die habe ich eingetütet. Wir sind nämlich an einem neuen Höchststand angekommen. Vielen lieben Dank an der Stelle. 925 Patreons ist der aktuelle Stand und wir haben unsere Marke von 4535 erreicht. Das heißt, wir haben unser Stretch Goal Lamour erreicht und das hat mich auf jeden Fall auch wieder ein bisschen gesünder gemacht, dass wir da weiter nach oben steigen. Freut mich sehr. Vielen lieben Dank.
Ja, freut mich auch sehr und ich bin auch ein bisschen überrascht und überrumpelt, dass es noch geklappt hat, weil es lange Zeit auf einem relativ stabilen Wert war, so um die 4002, ne? Und dann doch auf einmal dann ein paar Patrons dazukamen, was natürlich mega cool ist, aber das hat dann jetzt so, wir können das ja doch machen und das ist ganz cool. Also ich habe, wird dann dementsprechend jetzt auch gerade geplant und vorbereitet. Also ich möchte da jetzt noch nicht ankündigen, wann die erste Folge kommt. Ich möchte nur sagen, dass ich mir da schon Gedanken dazu mache, wie wir das produzieren. Und es hängt natürlich auch von Spezialexperten ab, die ich dazu zu diesem Thema interviewen möchte. Und da könnt ihr gespannt sein, aber es kommt halt nicht von heute auf morgen, sondern da werde ich mir was für das auch schön vorbereiten, damit das was wird.
Genau. Ja. Bekommt ihr natürlich rechtzeitig mit, wenn ihr keine Patreons seid, hier auch im Wochenmenü geben wir natürlich dann bekannt, wenn die Folge online geht. Wer jetzt sagt, er möchte vielleicht darauf noch warten oder sowas, keine Ahnung. Ansonsten posten wir ja auch immer dann am Wochenende, am Sonntag unser Wochenmenü auf Twitter und Facebook-Kanälen, also /insertmoin bei beiden Plattformen. Da gibt's dann immer so eine kleine Übersicht, was diese Woche ansteht. Also auch da kann man sich mal einen Blick drauf werfen, wenn man wissen möchte, was nächste Woche los war. Mhm. Und in diesem Podcast heute, bevor wir zur Folge der Woche nachher kommen, wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen Überblick geben. Was haben wir diese Woche besprochen bei Insert Moin? Was spielen wir gerade so? Was ist nächste Woche geplant? Und damit soll es jetzt auch losgehen, glaube ich. Was war denn der erste Podcast? Micha, du hattest eine sehr Japan-lastige Woche dieses angekündigt und es ging mit einem japanischen Spiel los, was man wahrscheinlich in letzter Zeit nur finden konnte, nämlich Xenoblade Chronicles 2.
Genau, also Xenoblade Chronicles 2 wollte ich, das ist letztes Jahr für die Switch rausgekommen, ein Switch-exklusives Spiel von Monolith und auch ein geistiger Nachfolger von Xenoblade Chronicles X und Xenoblade Chronicles, wie der Name wahrscheinlich unweit verraten wird. Und ich freue mich da sehr, dass ich ja diesen Cast aufgenommen habe, aus zweierlei Gründen. Also erstens wegen dem Spiel natürlich und zweitens, weil der gute Sebo mit am Start war. Das ist ein sehr aktiver Mensch, der uns, sehr aktiver Mensch, ein sehr aktiver Nutzer, hätte ich schon fast gesagt, aber Nutzer klingt so doof, aber jemand, der im Discord sehr, sehr aktiv unterwegs ist, der uns halt auch regelmäßig mit uns Kontakt hat, ein sehr, sehr lieber Hörer, der sich öfter auch halt schon eingebracht hat in den Cast. Der hat halt auch mit Daniel so Buchbesprechungen gemacht und so. Und das war super cool, weil das war das erste Mal, dass wir beide miteinander gecastet haben und es war ein Bombencast. Der war wirklich richtig cool. Also der hat richtig Spaß gemacht und wir beide haben, glaube ich, sehr ausführlich über dieses Spiel gesprochen. Also wir haben die Mechaniken sehr detailliert beschrieben, weil das Xenoblade Chronicles ist sehr umfangreich in seinen Mechaniken und auch relativ komplex. Und wir haben versucht, das so anschaulich wie möglich darzustellen. Und waren, sind, also das ist jetzt wahrscheinlich keine Überraschung, beide sehr positiv dem Spiel gegenübergestellt, haben aber gleichzeitig spoilerfrei gesprochen. Also wir verraten nur so, ich würde schätzen, die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wo wir über den Inhalt sprechen, weil wir dazu noch einen Nachschlag aufnehmen wollen, weil die Geschichte tatsächlich so gut ist und die Lore auch so gut ist, dass man da sowieso einen eigenen Cast braucht. Aber es wäre auch schade, das den Leuten vorwegzunehmen, die jetzt vielleicht nach dieser Folge oder durch andere Reviews, die sie woanders lesen, vielleicht denken, ah, vielleicht gucke ich mir das doch mal an. Und dieser Nachschlag wird sehr lange brauchen, weil ich denke, da werden wir auch in einem Monat oder vielleicht 6 Wochen oder so erst wieder drauf zurückkommen, auch um den Leuten die Chance zu geben und auch einfach, weil ich selber noch einiges von dem Content sehen möchte und der Sepp hat irgendwie 120 Stunden oder mehr reingesteckt, also der hat richtig viel gespielt, also jetzt komplett durchgespielt, ist jetzt gerade dabei, die Sidequests zu machen, jetzt ist ein DLC angekündigt, wo noch New Game Plus kommt, also ich glaube, er hat da noch eine Menge zu tun. Also, aber Xenoblade Chronicles 2, ich will gar nicht so viel reden, also nach diesen ist ja doch in meiner Wahrnehmung so ein bisschen unterschiedlich wahrgenommen, aufgenommen worden. Also es gab sehr viele, die das abgrundtief gehasst haben und dann aber, ich glaube, dass der Großteil fanden das dann doch sehr bemerkenswert und sehr gut. Und es ist ein es ist an vielen Stellen ungeschliffen, aber macht andere Dinge so unglaublich gut, dass man als JRPG-Fan eigentlich nicht dran vorbeikommt, da zumindest mal einen Blick drauf zu werfen. Cooles Ding. Habe ich mich letztes Jahr halt auch für die GamePro mit beschäftigt und ist sicherlich eins meiner Lieblingsspiele, die letztes Jahr oder auch generell im Rollenspielbereich rausgekommen sind. Ein super Ding.
Gut, ich habe einfach jetzt mal angenommen, das ist ein Japan-Spiel, X-Morph Defense, aber ich glaube, das ist gar nicht so japanisch, oder? Folge 2115 hast du am Dienstag besprochen.
Hast du 2115? Alter. Wenn man die Zahl dann selber hört, dann denkt man sich, was? X-Morph Defense, nee, ist kein japanisches Spiel, ist tatsächlich ein europäisches Spiel und ist eine Mischung aus Tower Defense und Twin-Stick-Shooter. Und gerade deshalb hochgradig interessant. Und das Coole ist, dass das Geile ist, du bist eine Alien-Rasse, die sieht so ein bisschen Transformers-mäßig aus, so Metall und intelligentes Metall, das irgendwie den Boden ablegen kann und sowas alles. Und du musst die Erde erobern. Super geil ist. Also du kommst halt da drauf und dann stellst du deinen Energiekern irgendwie mitten in so eine Großstadt, sagen wir mal Johannesburg oder Berlin oder so und wunderst dich, warum kommen die Menschen mit ihren ganzen Panzern plötzlich angefahren und wollen mich abschießen. Und das gestaltet sich dann so, dass du die dergestalt siehst du dann, dass die du hast so ein kleines Raumschiff und musst dann Türme aufbauen und viele andere kleine Sachen machen, die man so aus Tower Defense kennt. Und dann drückst du Start, dann kommt die Gegnerwellen wirklich angefahren in allerbester Roland Emmerich Marie und du musst die dann der Reihe nach alle erledigen. Es ist ein Riesenspaß, mal die Bösen zu spielen. Und spielst wirklich gut. Also es mischt so diese extreme Bullet-Hell-Action, die ja schon, also es geht wirklich teilweise total ab auf den Schirm. Es ist wirklich richtig viel los. Und die haben so eine Engine, irgendwie so die Engine, die sie geschrieben haben, die Entwickler. Wenn ich mich jetzt nicht irre, kommen die aus Polen. Die haben die Schmetterlings-Engine geschrieben. Das ist, also das heißt wirklich so. Das sind selber keine Deutschen, aber die haben wohl einen deutschen Kollegen bei sich irgendwie, oder die kennen jemanden, der Deutsch kann, und haben die irgendwann mal das Wort Schmetterling aufgeschnappt und fanden das so geil, dass sie dann ihre ganze Engine danach, also für die aus in polnischen Ohren muss das Wort Schmetterling wohl irgendwie extrem komisch klingen und deswegen haben sie es einfach genommen und generell ist das Spiel sehr sympathisch, also es ist ein richtig cooler Hybrid aus zwei Genres, die eigentlich nicht zusammenpassen, also Taktik und fette Action und ich habe den eingeladen, der mir das auch empfohlen hat, nämlich den guten Michael Gelsing, den Bubu, beziehungsweise den Micha von Zweispieler-Modus und er hat mir dann, wir beide haben zusammen erklärt, warum man sich das unbedingt mal angucken sollte. Das ist ein cooles Ding.
Sehr cool. Ein absolutes Nischending, glaube ich, aber klingt auf jeden Fall sehr spannend, weil es was völlig anderes macht, gell?
Ja, ist, also generell, Tower Defense ist ja eh schon Nische so ein bisschen, aber Tower Defense mit Bull, also das ist ein super, also wirklich total, ich glaube, letztes Jahr auch übersehen worden. Definitiv ein Geheimtipp für Leute, die die beiden Genres mögen.
Der Name ist halt auch sehr nichtssagend. Die Namen sind eh schwierig diese Woche. Also Iconoclast habe ich als am Mittwoch besprochen. Ein fantastisches Spiel, aber mit einem so sperrigen Namen, da kann man sich, glaube ich, überhaupt nichts drunter vorstellen, oder?
Also ich weiß da jetzt gar nichts.
So. Genau. Iconoclast ist ein Pixel-Metroidvania-Spiel. Und auf den ersten Blick denkt man, oh, nicht schon wieder ein Pixel mit Metroidvania. Da gibt es ja wirklich jetzt mehr als genug in letzter Zeit. Aber ich liebe einfach Pixel. Es kann gar nicht genug Pixel
Metroidvania. Ich habe mir jetzt noch, ich habe mir gerade eben erst Axiom Verge auf Disc gekauft.
Ja. Und Iconoclast ist wirklich ein absolut spielenswertes Spiel. Und ich erkläre dir auch, warum. Weil es eine unglaublich coole Prämisse hat. Man spielt nämlich Robin. Das ist eine Mechanikerin. Die möchte gerne Mechanikerin werden. Aber die lebt auf einem Planeten, bei dem es nicht erlaubt ist, die freie Berufswahl auszuüben. Und alle Berufe, die mit Technik zu tun haben, gelten als heilig. Und das heißt, sie gilt als Sünderin, weil sie halt mit einem Schraubschlüssel hantieren will. Die Welt wird nämlich regiert von so selbsternannten religiösen Anführern. Und sie möchte aber unbedingt in diese Fußstapfen da treten und eben auch Mechanikerin werden. Und dann zieht man los mit diesem großen Schraubschlüssel und ist halt eine Sünderin. Ja? Und die Familien, die sich nicht an die Gesetze halten, werden von der Buße erschlagen und so weiter und so fort. Also eine sehr starke Prämisse auch. Also es geht auch sehr um religiöse, also Ikonoklasismus ist die Bilderstürmer. Die haben in der Reformation, haben die eben so heilige Götzen gestürzt und deswegen hat der Name da auch Programm. Aber im Endeffekt ist es wirklich ein klassisches Metroidvania. Du hüpfst von links nach rechts und schraubst mit deinem Schraubenschlüssel. Das ist halt einerseits eine Waffe, um Rätsel zu lösen. Also du kannst dann überall in der Welt rumschrauben mit diesem Schraubschlüssel, um so Türen zu öffnen, um irgendwelche Hebebühnen zu aktivieren und so weiter. Und hast aber auch noch so einen Blaster. Also es ist einerseits eben viel Run and Gun, also so wie klassisches Metroid-Gameplay auch ist. Kannst dann verschiedene Upgrades dir irgendwie auch freischalten, hast dann verschiedene Waffen, du kannst dich dann noch elektrisch aufladen. Und das Coole an Iconoclast ist dann wirklich diese Mischung aus Rätseln, Geschichte und Run and Gun. Und das ist ein Spiel, was von einem einzelnen Entwickler entwickelt wurde über 7 Jahre. Und das Pacing ist wirklich fantastisch. Immer wenn man das Gefühl hat, ah, jetzt habe ich wieder genug von den Rätseln, dann ist wieder ein bisschen mehr Action. Wenn du dann das Gefühl hast, jetzt habe ich wieder genug Action gehabt, dann kommt wieder Story. Und die Charaktere sind unglaublich vielschichtig. Also es gibt nicht so diese klassischen guten und bösen Charaktere, sondern die sind alle sehr grau und alle sehr die sehen aus wie so Pixel-Anime-Klischees, ja, wie man sie halt Anime-Klischees, naja, nee, also die Pixelfiguren sehen halt aus wie diese Pixelfiguren. Du hast da ja nicht so viel, was du da rauslesen kannst. Die haben jetzt nicht so viele Gesichtsanimationen, aber sie sind wahnsinnig gut geschrieben, die Charaktere. Also sie haben sehr viele Facetten, die führen Dialoge, wo du auch denkst, ah, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der Charakter so denkt oder dass der so mit dir agiert. Und auch Freunde und Bekannte machen dann auch Dinge, die nicht immer unbedingt schlau sind und so. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich helfe dir jetzt gerade mal. Ich habe nämlich gerade mal Bilder gegoogelt. Ich wollte mir jetzt überhaupt nichts vorstellen an einer Beschreibung. Und du meinst, dass die sind halt stilisiert. Die sind genau. Anime, weiß ich gar nicht. Also die
stilisiert meinte ich, genau.
Ja, also Anime hat ja auch nicht wenig Gesichtsanimation. Anime reduziert die Details im Gesicht, aber das dient ja dazu, damit du mehr da rein, wie Pixar, dass du da mehr rein interpretieren kannst. Das hat eher diesen gegenteiligen Effekt. Also obwohl es weniger ist, macht es bei dir im Kopf mehr.
Ja, und was ich damit meinte, ist, dass halt so ein Bösewicht sieht halt oft auch aus wie ein Bösewicht. Das meinte ich.
Du bist ein Stereotyp.
Genau. Ich bin auch nicht ganz auf Zack.
Genau, es sind Stereotypen. Und die, also ich sehe jetzt gerade hier diese Concept Arts, die echt schön sind, aber das sind halt eben, es sieht auf dem ersten Blick wie Anime aus. Das könnte auch sein, weil die so große Augen haben, ne? Mhm.
Ja. Also sieht aber schön aus. Das ist echt ein schöner Pixelstil, ein sehr eigener Pixelstil auch und wunderbare Welt, in der man sich da bewegt, und ein wirklich sehr, sehr spielenswertes Spiel aus vielen Punkten, aber die Geschichte insgesamt trägt sich leider nicht über das ganze Spiel. Also das war unser einziger Kritikpunkt, habe ich mit Robin aufgenommen, Robin Rüther von der GameStar. Wir fanden das Spiel mechanisch super.
Moment, ist das von Joachim Sandberg? Sehe ich, ja. Sich hier? Nein, ist das geil. Der hat nämlich Devolution gemacht, kennst du das?
Nee, kenne ich nicht.
Das ist ein richtig geiles Run-and-Gun, das es, glaube ich, auch für ein 3DS gibt oder so. Also Nui to Love gibt, heißt das, mit Vortitel. Nui to Love Devolution, und das ist ein super Spiel.
Also der hat es gemacht, genau, die letzten 6-7 Jahre lang. Und es ist wirklich gut geworden, mit kleinen Abstrichen in der Gesamtstory, weil irgendwie trägt sich diese Gesamtgeschichte über die 15 Stunden, die man die Kampagne dann spielt, geht's hinten raus nicht so richtig auf. Also irgendwie verliert er sich da und will zu viel erzählen und verliert sich in irgendwelchen komischen Andeutungen und man versteht am Ende eigentlich gar nicht mehr, was da jetzt überhaupt los ist. Aber die Charaktere sind's wert, das Gameplay ist es absolut wert, das ist hammergut und die Grafik ist toll und deswegen kann man der Geschichte das dann auch verzeihen.
Ja, das Nui to Love, das sah auch mega geil aus und das hat auch nur ein Mensch gemacht und das ist, jetzt bin ich sofort überzeugt. Für was gibt's das?
Ich habe es auf dem PC gespielt, gibt's für PS4 und PS Vita, leider ohne Crossbuy und soll wahrscheinlich irgendwann mal noch für die Switch kommen, hoffen wir mal, aber ist noch nicht angekündigt.
Das ist, schreit ja auch so ein bisschen nach Switch.
Ja, total. Ja,
das ist
cool. Aber momentan eben nur
das PlayStation 4, Vita und PC. Das wusste ich wirklich gar nichts drüber. Das ist, huckt mich jetzt sofort.
Ja, oh, ich wüsste, ja, das hat mich auch schwer begeistert die Woche vor dem Fieber.
Iconoclasts, echt gut. Boah, wieder gelernt.
Folge 2116 lief am Mittwoch und am Donnerstag ging es weiter mit einem Spiel, das heißt Üs 8 Lacrimosa auf Dana.
Sehr japanisch. Ja, ich bin, ich wollte gerade mal aus PSN surfen und ein Spiel kaufen. Die Yis? Ach, ich weiß nicht. Also, ich habe es mit Thomas Nickel gemacht, auch ein Japan-Experte, und er hat gesagt, jetzt kann ich mich gar nicht erinnern, Üs. Auf jeden Fall Y wird es geschrieben, und dann mit dem S dahinter, und das ist der offizielle 8. Teil. Also da gab es noch so Prequel und ich glaube Spin-Offs oder so, also so Tactics-Spin-Offs, wie das oft bei größeren Serien ist, wie bei Final Fantasy Tactics oder so. Und Lacrimosa of Dana ist der Untertitel, und das ist ein sehr, sehr cooles japanisches JRPG, also japanisches JRPG, sehr gut, Michael. Ein sehr, sehr cooles japanisches Rollenspiel, wo das sich insofern von anderen unterscheidet, dass es erstens kein rundenbasiertes Kampfsystem gibt, sondern ein sehr, sehr schnelles actionbetontes Kampfsystem und das Spiel sich allgemein sehr, sehr schnell spielt. Das war schon immer so ein immer so ein Merkmal von den Yi-Spielen. Also oft sind nicht immer, aber oft sind Rollenspiele halt immer so ein bisschen behäbig. Also bei Xenoblade Chronicles zum Beispiel ist das ja alles rundenbasiert, es ist Echtzeit, aber gehemmt mit so einem Kampfsystem, das sich halt nicht so anfühlt wie so ein Actionspiel. Das hat man ja oft. Also oft steckt dahinter ja irgendwie so ein, zum Beispiel ein Stein-Schere-Papier-Prinzip, oder du musst ja irgendwie Werte gegeneinander setzen. Und so ein Yis ist eigentlich wie so ein klassisches Action-Adventure. Also da gibt's natürlich auch Zahlen und du levelst dann natürlich auf oder so. Aber du hast eine sehr direkte Kontrolle über den Charakter. Das ist alles auch eher einfach. Du hast nicht so viele Kombos und so. Aber es ist schnell. Also du kannst so durch die Landschaften pesen und zack, 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 hast du plötzlich 10 Gegner erledigt. Und es fühlt sich total gut an. Und es ist ein sehr sympathisches Ding, das es halt schon sehr lange gibt. Seit ich glaube, das erste hieß, war tatsächlich noch so ein Pixelspiel, was tatsächlich die ersten beiden waren so Pixel-Dinger, die halt schon sehr früh, ich glaube vor 20 Jahren oder so rausgekommen sind, und das ist eine sehr langlebige Reihe, die aber immer noch so ein Nischendasein in Europa zumindest irgendwie führt. Also in Japan freuen die sich alle, wenn ein neuer Teil kommt. Aber hier ist das so, hieß, nie gehört. Also ich glaube, dass die Menschen erst jetzt so langsam merken, dass es das überhaupt gibt. Und hat fantastische Musik, ist cool erzählt, hat eine echt ganz gute Geschichte. Ist allerdings ein Vita-Titel, der auf die PS4 portiert ist. Das darf man nicht vergessen. Das ist ursprünglich ein Vita-Spiel gewesen. Und das haben sie dann so ein bisschen aufgeblasen für die PS4, so dass es jetzt nicht unbedingt so aussieht wie Final Fantasy 15. Aber das ist so ziemlich das Einzige, was ich daran zu kritisieren habe. Es ist eine sehr, sehr schöne Mischung. Und auch schwer zu beschreiben, also muss man wirklich mal so ein paar Eindrücke bekommen und so. es ist so ein bisschen, es erinnert so an die Super Nintendo-Spiele von früher, weißt du? So von offenen Charakteren, da werden Menschen stranden an so einer geheimnisvollen Insel, also die erleiden Schiffsbruch, kommen dann an diese Insel, müssen sich organisieren, so ein bisschen wie in Lost, bauen ein eigenes Lager auf. Dieses Lager ist dann gleichzeitig dann sowas wie deine Homebase, wo du Waffen aufrüsten kannst und wo du Sachen kaufen kannst. Also du findest immer mehr Überlebende auf der Insel, die diese Schiffsunglücke überlebt haben, und die haben dann alle Berufe, die die irgendwie nutzen, also zum Beispiel Schmieden oder sowas oder Heilkunde und so. Und so baut sich dann nach und nach so eine kleine Base auf, um die du dich kümmern musst. Und zwischendurch erforscht du diese Insel, diese ganzen Geheimnisse, die da irgendwie sind. Und die Insel ist ziemlich cool, weil es fängt halt erstmal so an mit diesen üblichen Strandkram, Strand und Palmen. Also da ist dann erst einmal nichts, was dich überrascht, aber je weiter du und tiefer du gehst, gibt's dann so einen mysteriösen Berg und eine mysteriöse Schlucht, und man findet dann eine Tempelanlage, und irgendwann trifft man dann auch auf Dana, die im Obertitel auftaucht. Und das kann ich an dieser Stelle sagen: Dana ist eigentlich eine Person, die vor tausenden von Jahren auf dieser Insel unterwegs war, aber die ist so eine Art Zeitreisende, und dann mischt dieses Spiel so zwei Zeitebenen, und die Interaktion zwischen beiden ist ziemlich cool. Ist aber keine Spielmechanik, also es ist schon Story, also es passiert halt schon von sich aus, man kann jetzt nicht einen Knopf drücken und plötzlich ist man 1000 Jahre früher da, aber man kommt halt einfach an Orte, die verlassen sind, und es hat schon so ein leichtes Lost-Feeling, nur dass das Ende nicht so scheiße ist. Das ist gar nicht besser. Also, das ist deutlich besser als bei Lost. Aber ich wollte dann nur dieses Geheimnis: was ist mit dieser Insel, was ist mit Dana, warum kann sie das überhaupt so durch die Gegend reisen? Und man spielt sie auch, also man spielt nicht immer nur die Protagonisten in der Gegenwart, sondern man spielt halt auch die Perspektive von Dana, wie sie so ein Ritual in den Tempel, so eine Prüfung machen muss und sowas alles, um Priesterin zu werden und so. Also eine wichtige Rolle in der Kultur, die vorher auf der Insel war, und diese Interaktion zwischen diesen beiden Zeiten, das ist echt eine interessante Sache bei der Geschichte. Gutes Ding. Also Thomas Nickel und ich haben drüber gesprochen, wir erklären dann mehr, und ein Spiel für die Flotten, JRPG, wenn man so möchte.
Für was?
Ja, für die Flotten, also die es gerne schnell mögen. Also die Leute, die sagen, ja, also für wer keinen Bock auf, weißt du, es gibt so Spiele wie, na, was ist denn jetzt gerade, obwohl jetzt sind alle relativ schnell geworden, aber es, nein, jedenfalls nicht, doch, also nicht wie dieses Lost 4 oder nicht wie I Am Setsuna.
Okay, das ist ja eher sonst träge, schnell. Genau, ja.
Das ist ja eher träge und so. Die wollen das ja, also es ist ja bewusst alt, aber die, das ist halt wirklich für Leute, die sagen, nee, ich will schnelle Sachen, und das ist schnell, 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 schnell.
Wunderbar. Dann die Folge der Woche. Das war die Folge 2118. Die hört ihr jetzt gleich im Anschluss. GTA Online Revisited. GTA Online ist hier ja schon seit 2013 aktiv. GTA 5 gehörte immer noch zu den meistverkauften Spielen dieses Jahr. Also GTA 5, muss ich mir mal vorstellen, war nach FIFA und Call of Duty auf Platz 3 der meistverkauften Konsolenspiele. 2017. Ist doch der Hammer, oder? Und das hat Grund genug, da mal wieder einen Blick reinzuwerfen. Daniel hat sich dann eben GTA Online Experten eingeladen und hat dann auch zusammen, es gibt nämlich einen Aufhänger, nämlich den Doomsday Heist, der innerhalb von GTA Online jetzt neu erschienen ist, zum Anlass genommen, mal wieder reinzuschauen. Das war die Folge 2118, GTA Online Revisited, und die hört ihr, wie gesagt, gleich im Anschluss. Und weiter ging es dann mit der Folge 2119, das war eine Brunch-Folge zum Thema Verbandsfusion. Wir haben schon länger nicht mehr gebruncht. Das war ein aktuelles Thema, wo wir gedacht haben, das reicht nicht nur, wenn wir das kurz in einer News-Folge ansprechen. Der Branchenverband Bio und der Branchenverband Game haben sich nämlich nach 2014 schon mal einen Versuch gescheitert ist, sich zusammenzulegen, nun endgültig geschafft zu fusionieren. Die haben sich jetzt im Januar zu einem Gesamtverband der deutschen Games-Branche zusammengeschlossen. Der heißt jetzt nur noch Game, kleingeschrieben, G-A-M-E. Und darüber hat er gesprochen mit zwei Gästen, nämlich einerseits der Ben von den Pixelmaniacs aus Nürnberg, der direkt nach dem Zusammenschluss neu beigetreten ist. Der war quasi ganz euphoriert von dieser Verbandsfusion und hat sich dann dazu entschlossen, mit seinem Studio einzutreten. Und Christopher Kasulke von Handy Games, der weder Mitglied im Game noch im Bio war und der auch kein Interesse hat, dabei zu treten. Mit den beiden Branchenvertretern hat er quasi gesprochen, was sind die Vor- und Nachteile von so einem Lobbyverband, wie ist überhaupt die Historie, warum gab es dann überhaupt zwei und so weiter. Also die Vor- und Nachteile und die aktuellen Ereignisse gibt es dann in dieser Folge Le Brunch zum Thema Verbandsfusion in Deutschland. Spannendes
genau,
Thema.
Ein bisschen mehr Wirtschaft, ein bisschen mehr Politik in dem Bereich. Ja.
Genau, aber auf jeden Fall ein wichtiges Thema, auch was die Zukunft der Games-Industrie in Deutschland angeht, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Kapitel, weil auch die Fördergelder natürlich von solchen Verbänden abhängen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns auch die nächsten Jahre noch begleiten wird, wenn die deutsche Spieleindustrie da weiter mit der Politik hantieren wird und will. Und Fördergelder haben möchte, dann ist so ein Gemeinschaftsverband auf jeden Fall die richtige Entscheidung, glaube ich.
Ich bin gespannt.
Gut, das war die Woche, Kalenderwoche 6. Wir können noch ein bisschen Ausblick geben, bevor ihr gleich zur Folge der Woche entlassen werdet und ich wieder ins Bett gehe. Was nächste Woche so ansteht, der Daniel und die Toni und ich haben Telltale Batman Episode 4 gespielt. Ich war dann nur leider zum Zeitpunkt der Aufnahme ja, wie gesagt, krank. Aber die Folge kommt jetzt nächste Woche. Unsere Spoiler-Folge zur vierten Episode von The Enemy Within kommt direkt am Montag. Am Dienstag geht's weiter mit Dragon Ball Fighter Z. Das hast du, glaube ich, gemacht, gell?
Ja, ist das denn überraschend. das habe ich gemacht. Das ist das Prügelspiel von Arc System Works, das jetzt kürzlich rausgekommen ist. Das kann ich schon sagen, ein richtiges Brett. Und da habe ich mit dem guten Tom von Hook gesprochen. Das ist ein sehr schöner Cast. Freue ich mich drauf, dass der nächste Woche dann erscheint.
Sehr schön. Und der verschobene Assassin's Creed Origins Nachschlag, der ist jetzt auch im Kasten. Den hat der Daniel gleich schon für Mittwoch jetzt nächste Woche reingestellt. Also der wird jetzt definitiv ausgestrahlt. Der war ja schon mal auf unserem Wochenmenü zu sehen, ist dann wegen Krankheit verschoben worden. Der kommt jetzt nächste Woche. Der Nachschlag zum Nachschlag sozusagen. Der nachgereichte Nachschlag. Und was haben wir denn sonst noch so aktuell in Planung, Micha? Ich glaube, du hast einen Monster Hunter World Podcast gleich im Anschluss hier nach. Das heißt, wenn da jetzt nichts mehr schief geht, dann kann man sich darauf, glaube ich, auch
freuen. Ich schalte rüber zu meinem Moderator hier drüben in der Monster Hunter Welt. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Wie ist die Wetterlage? Ja, es sieht ganz gut aus. Wir werden hier in 10 Minuten den Monster Hunter Gast machen. Mit Jan. Dressel. Von der Speckobst, der gute Mann, der, glaube ich, Monster Hunter atmet, der hat so viel Zeit darin investiert, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich freue mich da sehr drauf, das gleich mit Ihnen zu besprechen.
Wunderbar. Ansonsten, wie gesagt, schaut mal in den Wochenplan, da werdet ihr dann auch noch sehen, was noch so die Woche ansteht. Ja, du wolltest noch was sagen?
Genau, es kommt noch ein anderes. Ich habe direkt danach noch die Aufnahme zu einem anderen Indie-Spiel. Hoffentlich klappt das, und zwar Alone With You. Das ist ein sehr geiles Visual Novel von Benjamin Rivers. Und da hoffe ich, dass der Cast dann auch gleich klappt. Also ich habe heute neben dir drei Aufnahmen sozusagen.
Super. Also die nächste Woche ist auf jeden Fall gesaved. Wir hören uns dann morgen wieder, wenn ihr wollt, auf patreon.com/insertmoin könnt ihr Mitglied werden, Unterstützer werden von insertmoin. Ich tüte euch dann auch direkt den Umschlag ein, versprochen. Geht dann direkt auf Tour zu euch und dann könnt ihr uns direkt morgen schon weiterhören mit dem angesprochenen Thema. Wenn ihr schon Patreon seid, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Bedeutet uns sehr viel und wir machen weiter so. Und jetzt viel Spaß mit der freien Folge der Woche GTA Online Revisited. Mats ab. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert. Moin. Ich bin der Daniel und ich begrüße zum wohltäglichsten Spiele-Podcast der Welt meinen Gast, den Tobias. Hallo, Tobias.
Hi.
Das letzte Mal, als du zu Gast warst, da haben wir über Wildlands gesprochen und da warst du ja quasi noch geradezu grün hinter den Ohren, weil jetzt bist du ja fertig gelernt und staatlich anerkannter Erzieher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das hast du richtig in Erinnerung, genau. Ja, ich bin da auch ganz froh und bin jetzt sozusagen damit fertig und jetzt mal gucken, was so kommt.
Dann haben wir das nämlich auch hier erwähnt, dann sage ich dir auch ganz offiziell, sehr wahrscheinlich auch im Namen der Insert Moin Hörerschaft herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Ausbildung. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern es soll um GTA Online gehen. Und da machen wir mal eine Revisited-Folge. Leute, die den Themenplan, den wir ja immer auf Facebook und Twitter und auch im Discord veröffentlichen, angeschaut haben, die wissen schon, dass diese Folge jetzt kommt. Vielleicht noch mal ganz kurz, was ist überhaupt GTA Online? Das ist der Mehrspieler-Modus im weitesten Sinn von GTA 5. Und GTA 5 wurde, ich habe mir das alles rausgeschrieben, wir können jetzt die komplette Zeitleiste durcharbeiten, minutiös, nee, Quatsch, nur mal so kurz die wichtigsten Eckpunkte, im September 2013 ja schon veröffentlicht, also hat schon durchaus einige Jahre auf dem Buckel. Und im Oktober 2013, also durchaus direkt nach Release, also 2-3 Wochen hat es dann schon gedauert, aber mehr oder weniger kurz nach Veröffentlichung kam dann GTA Online, aber eben seinerzeit noch, man erinnert sich, auf PS3 und Xbox 360. Dann im November 2014, also ungefähr ein Jahr später, dann kam die Next-Gen-Version, nämlich PlayStation 4 und Xbox One, also damals, wie es noch Next-Gen genannt wurde. Und dann hat es aber noch mal lange gedauert, nämlich bis März 2015, als dann endlich die Heists da waren. Und das war was, auf das besonders Manu und ich mich sehr gefreut haben. Und da haben wir dann auch in der letzten Folge zu GTA Online, Folge 1304 im Juni 2015, also allein an der niedrigen Folgenzahl merkt man ja schon, wie ewig das her ist, haben wir sehr geschwärmt von den Heists. Deswegen vielleicht kannst du uns, Tobias, ich muss aufsagen, dass ich aufpassen, dass ich nicht mehr Turbo sage, weil du wirst bei uns im Online-Modus immer nur Turbo genannt. Das ist dein Online-Handle. Nee, Turboise ist dein Online-Handle.
Turboise, genau, aber Turbo auch gerne.
Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was sind denn überhaupt diese Heists? Warum sind wir denn da so ins Schwärmen geraten und war das auch was, was dich ins Schwärmen versetzt hat?
Ja, na unbedingt. Also die Heists, das sind eben diese ja doch schon geskripteten Missionen im weitesten Sinne, die man damals nur mit 4 Spielern spielen konnte. Und den großen Reiz machte da eben aus, dass sozusagen jedes Partymitglied oder jedes Gruppenmitglied sozusagen eine ganz eigene spezielle Aufgabe zugewiesen bekommen hat und dadurch diese Heists auch immer wieder also einen sehr hohen Wiederspielwert hatten, weil natürlich jede Aufgabe sich unterschieden hat voneinander. Also man hatte natürlich ein großes gemeinsames Ziel, hatte aber unterschiedliche Herangehensweisen und das war natürlich schon eine ziemlich coole Sache. Also weiß ich nicht, die einen mussten beispielsweise irgendwie dann in einer Mission ganz fürchterlich schleichen, während jemand anders mit dem Hubschrauber irgendeinen Konvoi weggebombt hat. Also jetzt nochmal rein theoretisch. Und das war schon ganz cool, weil dann eben letzten Endes alles natürlich zusammen wieder geführt wurde. Ja, also man musste diese Mission, also es gab so Vorbereitungsmissionen, ne, die in denen man sich irgendwelche Fahrzeuge beschafft hat, die man dann im letzten Endes im Heist dann, die dann da auch zum Einsatz gekommen sind.
Und für mich war der Heist immer seitdem eigentlich der Goldstandard für kooperatives Spielen. Also ich habe alles, was danach kooperativ stattgefunden hat, sei es eben Wildlands oder andere Spiele, in denen man kooperativ zusammengespielt hat, an dem gemessen, wie diese Heists kooperatives Spielen organisieren. Weil, wie du das richtig dargestellt hast, ich fand es total geil, dass da jeder irgendwie was anderes machen musste und dementsprechend auch eine ganz andere Sichtweise auf die Mission hatte. Mhm. Also wenn du natürlich oben im Hubschrauber sitzt, und nur den Hubschrauber fliegst, dann siehst du ja gar nicht, was die anderen, die sich gerade unten durch irgendwie ein Labor ballern müssen, dort sehen. Aber die brauchen dich natürlich, weil sie deine Luftunterstützung brauchen und weil du sie im Zweifelsfall irgendwo wieder abholen musst. Und das heißt, enormer Videospielwert, wie du auch gesagt hast, man kann die Mission dann halt nochmal spielen, dann nimmt man halt eine andere Rolle. Die sind auch festgelegt, also das wird schon vorher dann ausgemacht und eingeteilt, wer welche Rolle übernimmt. Und dann muss man sich halt auch dran halten. Und wenn du halt deine Rolle nicht erfüllst, dann scheitert halt die Mission im schlimmsten Fall auch für alle. Also das heißt, die sind dann halt zum Beispiel auch darauf angewiesen, dass du sie von einer bestimmten Position abholst, sonst können die da unten sich im wahrsten Sinne des Wortes einen Wolf kämpfen. Wenn sie da keiner abholt mit dem Hubschrauber, dann kommen sie da halt auch nicht raus und dann ist die Mission auch nicht erfüllt. Und das fand ich als Zusammenspielelement immer total reizvoll. Und deswegen war auch mein Wunsch, boah, hoffentlich Rockstar kommen da bald mal neue Heists, weil das ist ja wohl das Geilste, was man irgendwie gerade aktuell so zusammen auf einer Konsole spielen kann. Und dann ist lange, lange, lange nichts passiert. Und
sehr lange.
Die Hoffnung schon aufgegeben. Und dann im Dezember 2017, also irgendwie wirklich ja über 2 Jahre später, dann die große Überraschung, ach guck, es gibt einen neuen Heist, nämlich Doomsday heißt der. Und das ist jetzt mehr oder weniger auch der Aufhänger und der Anlass für diese Revisited-Folge. Aber bevor wir dann ganz ins Schwärmen über Heists abgleiten und auch über den Doomsday Heist nochmal im Detail reden, vielleicht kannst du grundsätzlich jetzt einfach für die Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was ist denn jetzt eigentlich GTA Online? Ich weiß, das ist der Mehrspielermodus von GTA und es gibt da wohl auch kooperative Missionen, aber wer das noch nie gespielt hat, vielleicht kannst du mal so ein bisschen noch abstecken, was das eigentlich ist.
Ja, also ich kann zumindest versuchen. Also GTA ist natürlich, lebt natürlich von der großen Welt, ne? Also GTA ist ja immer schon Open World gewesen. Und dementsprechend haben die da, gibt's da auch eine tolle Kulisse. Ja, ich weiß nicht, ich glaube so das Kernstück ist im Prinzip der Free Roam Modus, würde ich sagen. Also ich übernehme es gerade, glaube ich, von Red Dead Redemption. Ja, im weitesten Sinne ist das auch erstmal nicht viel mehr unbedingt als eine große Lobby, wo man sich erstmal treffen kann. Ja, aber da kann man auch schon dort integrierte Missionen machen, ob es jetzt irgendwie ein spontanes Autorennen ist oder irgendwelche Events, die auf den öffentlichen Servern stattfinden, weiß ich nicht, wer fährt am meisten die längste Strecke irgendwie ein Wheelie oder mit dem Motorrad eben oder weiß ich nicht, springt aus dem Flugzeug und zieht den Fallschirm kurz vorm Aufprall sozusagen als letztes und überlebt sowas und da gibt's dann auch mit Belohnung und so. Genau, das ist sozusagen dieser große Überbau. Darüber hinaus gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Spielmodi. Also beispielsweise es gibt Deathmatches oder Autorennen natürlich, ganz viele Strecken und über die Jahre kamen auch immer wieder neue Modi dazu. Die habe ich aber alle einzeln auch gar nicht so auf dem Schirm. Also es gibt einen, den finde ich tatsächlich ganz cool, der ist sehr kurzweilig, der nennt sich Slasher. Das ist auch so ein bisschen, hat dann auch so einen Gruselfaktor. Wo man sich gegenseitig jagt, aber das ist jetzt nur mal nebenbei erwähnt. Ja, genau, also das ist so dieses Grundgerüst quasi gewesen, diese verschiedenen Modi. Und genau, und dann hat ja Rockstar tatsächlich kostenlos immer wieder mit vielen DLCs um sich geworfen geradezu, die jetzt in der Qualität, kann man durchaus sagen, geschwankt haben, aber also man kann zumindest nicht sagen, dass sie das Spiel vernachlässigt hätten. Also das kann man Rockstar tatsächlich nicht vorwerfen. Inwieweit sie das wiederum ausreizen und was jetzt draus geworden ist, sei auch mal dahingestellt, aber ja.
Naja, es ist natürlich auch der Grund, dass die Server ja weiterhin voll sind, also spielen immer noch total viele Leute, auch jetzt, wie gesagt, Jahre nach Release. Und klar, da lässt man halt sowas auch nicht sterben, wenn es ja ganz offensichtlich augenscheinlich noch Interesse dran gibt und ein Zielpublikum, was das immer noch weiter nutzen möchte. Dann wäre man ja doof, in Anführungsstrichen, in der Position von Rockstar, wenn man einfach sagt, also das war's jetzt, wir stellen das jetzt ab. Also das wird sicherlich passieren, wenn es ein neues GTA gibt. Dann will man ja, dass die Leute alle umziehen in das neue Spiel. Aber solange da noch nichts am Horizont ist, gehe ich davon aus, dass GTA Online auch in der Form weiterläuft. Nur mal ganz kurz zu meinem Fazit aus der damaligen Folge. Ich fand dieses GTA Online irgendwie ganz nett. Ich fand, es war halt so ein bisschen, oder es sollte die eierlegende Wollmilchsau für Multiplayer-Games sein, ne? Also, du kannst Autorennen machen, du kannst Blödsinn machen, du kannst halt diesen ganzen Quatsch, den du halt auch in einem Singleplayer-GTA machen kannst, kannst du halt auch hier machen, bloß halt jetzt mit Freunden zusammen online. Also du kannst auch einfach völlig sinnlos, in Anführungsstrichen, abhängen in dem Spiel und Blödsinn machen und zu sagen, ja, wir fliegen jetzt einfach mal rum oder wir probieren, ob wir hier den Zug irgendwie anhalten können, indem wir da irgendwie 3 LKWs davor stellen. Und lauter so Zeugs, was du halt in einem Singleplayer-GTA alleine gemacht hättest, kannst du das halt hier mit Freunden machen. Und dann gibt's aber eben auch Missionen, kleine Deathmatches irgendwie in bestimmten Arealen, die dann schon für dieses Deathmatch abgesperrt werden und dann treten halt die Leute gegeneinander an und dann ist es halt wie ein normaler Multiplayer-Shooter mit einem gegrenzten Missionsareal. Und ich finde, das GTA Online, das kann irgendwie alles, aber dann aus meiner Sicht nichts so wirklich herausragend. Also es gibt bessere Multiplayer-Shooter mit besseren Maps, mehr Spielern und die auch insgesamt einfach als Shooter besser funktionieren. Es gibt bessere Autorennspiele, in denen man besser Autoverfolgungsjagden oder zusammen auf einer Autorennstrecke fahren kann, machen kann. Und deswegen war ich auch dann nach diesen Heists, als es dann erstmal irgendwie nichts Neues in der Art und Weise gab, irgendwie erstmal raus. Mich hat das dann alles nicht mehr weiter interessiert. Und diese ganzen ständigen Update-Pakete waren dann immer nur so, ja, es gibt halt jetzt noch mehr Autos und noch mehr Waffen und noch mehr Verkleidungen und noch mehr Flugzeuge. Und ich habe da irgendwie den Reiz nicht gesehen. Aber du bist ja offenbar jetzt auch über die letzten Jahre da doch irgendwie aktiver dran geblieben und hast immer wieder dann auch reingeschaut.
Ja, so, das trifft ganz gut. Reingeschaut habe ich. Also ich habe es jetzt auch nicht exzessiv gespielt. Also genau, also es gab ja, wie gesagt, also jeden Monat kam eigentlich irgendein Update, wie du schon gesagt hast, mit irgendwelchen Waffen oder neuen Klamotten. Und dann hat man mal irgendwie einen lilanen Hut, kann man sich jetzt aufsetzen. Das ist ganz toll. Und dann wieder neue tolle Waffenlackierungen oder weiß ich nicht. Und irgendwelche Nummernschilder, also sowas, ne? Aber tatsächlich haben sie eben wirklich ja, doch, also immer mal wieder, also so alle paar Monate kam dann tatsächlich auch ein größeres Paket. Also ich weiß nicht, vielleicht kann ich ja einfach mal sagen, ich glaube, das erste nach den Heists, ne, hast du ja gesagt, genau, die kam im März 2015, ne, und dann hat es relativ lange gedauert, bis was Größeres auch wieder kam, und das war beispielsweise der Lowrider DLC, ne? Also da ging's dann, da konnte man dann irgendwelche Lowrider kaufen und pimpen, und da gab's dann diese neue Werkstatt, die irgendwelche Spezialanfertigungen gemacht hat, und da konntest du dann mit Hydraulik und sonst was und irgendwelchen mega krassen Lackierungen, und da ging's dann tatsächlich schon, hat man schon merken können, okay, jetzt langsam geht's in Richtung Grind, und zwar so, dass es nicht mehr schön ist, ne? Also weil die Preise tatsächlich ingame-mäßig so krass angezogen haben. Also ich kann mich erinnern, ich habe mir tatsächlich in so einen Lowrider irgendwie gekauft, und der war irgendwie bei, ich glaube, die reine Version von dem Ding waren irgendwie erstmal 500.000 GTA-Dollar. Und ich glaube, den voll hochzupimpen, da warst du dann bei 2 Millionen. Ich weiß jetzt leider gerade ja nicht, wie viel man für diese Shark-Cards theoretisch kriegt. Aber das ist, ich glaube, du bezahlst für 8 Millionen GTA-Dollar, da bist du schon irgendwie mit fast 50 Euro irgendwie dabei. Also inzwischen.
Du musst aber kurz erklären, was Shark-Cards sind. Ja. Ich bin nicht sicher, ob da jeder mit bewandert ist.
Das kann ich gerne machen. Also Shark-Cards sind quasi Rockstars Weg, den sie sich gesucht haben für die Mikrotransaktionen. Also das wird eben tatsächlich nicht so hingeklatscht, dass man irgendwie das nur gleich immer zu damit konfrontiert ist, aber schon natürlich bei passender Gelegenheit wird dann schon auch immer mal darauf hingewiesen, beispielsweise beim Ladebildschirm. Dann, ach übrigens, wusstest du schon, hier gibt's gerade wieder irgendwie Rabatt oder weiß ich nicht, ne? Und das machen natürlich ganz viele, und das erklärt einfach auch, warum Rockstar da jetzt auch immer wieder nachliefert mit diesen ganzen Updates und DLCs. Also das gerade beim Doomsday heißt, da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen, habe ich da auch ganz, also einen ganz unschönen Beigeschmack empfunden tatsächlich, was das angeht. Aber da kommen wir noch zu.
Aber Shark-Cards sind doch jetzt eigentlich gar nicht so mikro, weil tatsächlich kosten die doch irgendwie so 40 bis 50 Euro. Also man kriegt dann richtig viel virtuellen Gegenwert. Also was Rockstar tatsächlich nicht macht, ist, dass sie einzelnen Kleinstkram verkaufen, sagen hier die neue, der lilane Hut für 99 Cent, sondern sie sagen halt, nee, wenn du Geld haben willst, dann musst du im Prinzip eine virtuelle Kreditkarte im Spiel halt für 50 Euro kaufen, und die hat dann irgendwie, weiß ich nicht, 2 Millionen Ingame-Dollar oder sowas, und dann kannst du damit alles kaufen. Also im Grunde so mikro ist es gar nicht, sondern sie wollen dir halt große Geldpakete verkaufen, aber die kannst du dann halt unbegrenzt theoretisch nachkaufen.
Das kann man machen, aber wenn man sich, also wenn man das dann mal wieder ins Verhältnis setzt, ne, also wie gesagt, ich glaube, ich habe da jetzt leider nicht richtig nochmal recherchiert, aber ich glaube, 8 Millionen GTA-Dollar sind bei 50 Euro. Und wenn du, wenn du mal überlegst, eine Yacht, also es gibt ja auch, natürlich gab es dann auch das Yacht-Update, wo man sich tolle Yachten kaufen konnte. Und ich glaube, die billigste geht irgendwie bei 6 Millionen los. Ne? Und wenn du die dann halt voll hochballern willst, dann bist du eben auch mal bei 12. Und das sind dann, wenn man das dann wieder umrechnet, sind das natürlich schon krasse Summen eigentlich. Ne? Und diese 12 Millionen dafür wiederum, um das natürlich, kann man das auch alles in-game sich erspielen, aber das ist dann einfach nur noch abartiger Grind tatsächlich. Und das war das, wo mich das Spiel dann natürlich auch irgendwann verloren hat. Also so, ne? Ich habe dann, wie gesagt, auch immer mal reingeguckt. Aber deswegen, und genauso mit irgendwelchen Autos, ne? Wenn man mal schaut, wie das bei Release war, wie die Preise da waren, ich glaube, da war das teuerste Auto 500.000 GTA-Dollar. Und die hast du, naja, wenn du paar Stunden dich rangesetzt hast, also in 2 Tagen hattest du das schon zusammen, ne? Und jetzt also ich glaube, die teuerste Auto, da bist du auch mit 3,75 Millionen oder noch mehr sogar dabei. Und es ist ja, und es gibt davon gibt es inzwischen also so viel, dass man da, so wie mir auch passiert ist, tatsächlich leicht den Überblick verlieren kann. Und also von daher habe ich es auch komplett aufgegeben, da irgendwie noch groß was erreichen zu können. Ne? Also gibt dann eben, also wie gesagt, das würde jetzt vielleicht auch nochmal zu den Updates passen, ne? Dann, also genau, dieser Lowrider DLC, und dann kam nämlich im kurze Zeit später tatsächlich, also der kam so ein halbes Jahr nach den Heists, ne? Und dann kurze Zeit später kam dann der Executives and Other Criminals DLC, und das hat nochmal so eine quasi neue Ebene freigeschaltet, nämlich dass man sich als CEO, also als Firmenchef sozusagen anmelden konnte oder als Organisationschef und so, ja, quasi Leibwächter anwerben konnte. Ne, also man konnte dann, das natürlich konnten es Freunde sein, aber auch einfache Leute, die da in der Lobby auf dem Server rumrennen. Und da konnte man dann so spezielle Missionen machen, die auch ein bisschen mehr Geld gebracht haben. Dem folgte dann wiederum, naja, wiederum dann doch schon auch wieder ein halbes Jahr später, also im Juni 2016 beispielsweise, darauf aufbauend das Further Advances in Finance and Felony Update. Und da konnte man dann beispielsweise Bürogebäude kaufen, also das heißt, oder eine Firmenzentrale, ne, wo man dann irgendwie, da konntest du dann dir einen Tresor einbauen und irgendwie deine Geldscheine stapeln und, ne, also dass man so seine kriminelle Energie auch ein bisschen präsentieren konnte, nach einfach optisch. Und ja, da kam dann auch wieder noch eine neue Missionsart dazu. Da konnte man sich nämlich Warenhäuser kaufen. Das habe ich tatsächlich nie gemacht, weil ich die Kohle nicht hatte. Und da konnte man so, ich glaube, das waren diese Special Cargo Missionen. Also, dass man irgendwelche Sachen einsammeln musste und die dann ausliefern wieder. Und dann musste man erst Geld reinstecken und dann hat man wieder mehr rausgekriegt und so. Aber das halt alles auf dem öffentlichen Server, ne? Und man war für alle sichtbar, das heißt auch angreifbar. Und wenn man da nicht eine gute Gruppe irgendwie an Leuten hatte, die einem da den Rücken freigehalten hat, dann war das auch ein ganz kurzes Vergnügen tatsächlich. Und wenn man, also das muss man vielleicht auch dazu sagen, im GTA Online-Modus, sich da frei umherzubewegen, ist auch, also da muss man schon auch extrem Bock drauf haben. Also mir geht's jedenfalls so, wenn ich einen Schritt vor die Haustür mache, dauert es keine 2 Sekunden, bis das erste Panzerkiddy vorbeikommt und mich dann erstmal wegbombt oder mit dem Heli oder was auch immer. Also da muss man schon irgendwie, ja, wie gesagt, große Freude dran haben. Und das bin ich zumindest nicht der Typ für gewesen. Deswegen hat mich das da auch so ein bisschen dann auch wieder verloren. Genau, ich überlege gerade, jetzt, wir haben jetzt also quasi bis zum Doomsday heißt, sind es jetzt noch 3 oder 4, nee, ja doch, 4 Updates nochmal gewesen. Dann gab es noch das Biker-DLC, wo man eben so einen Motorradclub gründen konnte. Das war dann so ein bisschen natürlich an Lost and Damned angelegt, an die Erweiterung von GTA 4. Auch mit Charakterüberschneidungen, ne, dass man dann irgendwie da Charaktere aus dem vierten Teil denen begegnet ist. Und das war dann im Prinzip so ähnlich wie dieser VIP-Modus, ne? Also man hat dann halt keine Firma, sondern eben die Gang. Aber da konnte man dann eben auch irgendwelche Drogen verkaufen. Und es war vom Prinzip her aber alles dasselbe. Man holt was ab, ne? Und dann muss man es irgendwie lagern, dann wird es produziert und dann wird es wieder weggebracht. Und dann kann man die Kohle irgendwie dafür einstreichen. Und ja, dann relativ schnell im Anschluss daran gab es dann das Import-Export, den Import-Export-DLC, da konnte man dann wiederum, das war dann wiederum für dieses VIP-Ding, also man merkt schon, es ist relativ vielschichtig, da konnte man dann Autos verkaufen, das hat tatsächlich auch gut Geld gebracht, muss ich sagen, das habe ich dann tatsächlich mir auch so ein Lagerhaus mal gekauft und das hat auch ein bisschen Bock gemacht wieder. Und dann, halbes Jahr später nochmal, kam der letzte große DLC, den ich überhaupt nicht mitgeschnitten hatte, der Gunrunning-DLC, wo es dann um Waffenhandel ging, aber das, wie gesagt, und da haben sie dann auch wieder noch neue, krasse Autos natürlich eingeführt, also mit jedem DLC kam ja immer irgendwas Neues dazu und in dem Fall war es dann irgendwelche Mega-Panzer und krasse Hubschrauber und weiß ich auch nicht, also sowas alles genau. Und dann jetzt eben im Dezember der Doomsday heißt.
Aber alles, was du jetzt so aufgezählt hast, klingt jetzt eher so wie, ich glaube, ihr Döns, sagt man in Berlin. Also ja. Nichts, was jetzt irgendwie eine elementare Änderung ist, wo man jetzt sagt, ui, da ist jetzt wirklich krass was Neues reingekommen. Sondern das sind alles so Sachen, die klingen auch so ein bisschen, so wie du das darstellst, so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Ne? Also ob du jetzt eine Biker-Gang hast oder eine Firma und dann da irgendwie Missionchen machst oder da irgendwelche Waren hin und her schiebst oder da irgendwie für deine Crew da bist. Das klingt dann doch alles recht ähnlich und jetzt nicht irgendwie, als ob ich zumindest jetzt da irgendwie was Elementares verpasst hätte, weil ich seit dem letzten Heist nicht mehr reingeschaut habe.
Nee, hast du auch nicht. Also, das kann man denn durchaus so sagen. Also ja, aber für die Zielgruppe, also da sind wir wahrscheinlich auch einfach nicht die Zielgruppe, aber es scheint genug Leute zu geben, die da voll drauf abfahren. Also.
Nee, ich glaube, es ist halt wirklich dieser Aspekt der eierlegenden Wollmilchsau, ne? Also, dass du, oder halt auch so dieses, man kann halt irgendwie da immer jeden Abend abhängen in GTA und dann sagt man, hey, heute machen wir mal das oder heute machen wir mal das und man hat halt seine feste Crew und spielt da halt jeden Abend so vor sich hin, dann kommt einem wahrscheinlich auch die Bezahlung nicht so schlimm vor, weil wenn man beständig spielt, dann sammelt man halt doch irgendwann Geld an und dann kannst du dir halt auch diese ganzen Sachen kaufen. Also, Geld Problematik stellt sich ja nur für so Spieler wie uns, die jetzt dann wieder langer Zeit irgendwie reinkommen und den neuen Heist machen wollen und dann feststellen, fuck, ist das alles teuer. Da müssen wir ja erstmal irgendwie Geld zusammenbekommen. Und das ist sicherlich auch ein Aspekt, den wir bei dem Doomsday-Heist dann nochmal ansprechen müssen. Ja. So, aber der Doomsday-Heist, weil das war tatsächlich für mich sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, der Grund, das Spiel direkt wieder einzulegen, weil einfach der Gedanke, geil, es gibt einen neuen Heist, den will ich auf jeden Fall ausprobieren. Und der ist auch im Kern so ein bisschen wie die alten Heists. Es ist ein gravierender Unterschied. Man kann ihn nämlich mit 3 bis 4 Spielern spielen. Also sprich, man muss nicht
2 bis 4 sogar. Sorry, aber 2 bis 4.
2 bis 4 sogar. Aha, okay. Ja. Das heißt, man muss nicht mal 4 Leute wirklich zusammen haben, sondern man kann auch mit 2 bis 3 das dann schon irgendwie schaffen. Das ist vielleicht ein bisschen leichter, wenn man dann irgendwie doch nicht so viele Leute zusammenbekommt und sagt, ah, jetzt müssen wir irgendwie noch auf den vierten warten. Und es sind 3 Heist-Missionen mehr oder weniger, die dann jeweils nochmal so 3 bis 4 Vorbereitungsmissionen haben. Also diese Prep-Missions sind halt meistens so kurze Missionen, wo man dann nur ein Fahrzeug zum Beispiel irgendwie klauen muss, was man dann später für den Heist braucht. Oder man muss einen Hubschrauber irgendwo klauen oder irgendwo hinfliegen oder man muss irgendwie was vorab hacken, weil man das dann für den späteren Heist braucht. Also es sind so kleine Vorbereitungsmissionen, die sind halt nicht so ausgefeilt vom Missionsdesign her, aber dann trotzdem auch immer ganz nett, weil sie halt im Grunde eigentlich dem höheren Ziel dienen, dass du dann am Ende diese Heist-Mission machen kannst. Und also ich bleib da auch dabei. Ihr wart ja nicht ganz so begeistert, aber für mich waren die schon spielerisch echt wieder ein Highlight. Also, weil es war genau wieder dieses Heist-Phänomen. Jeder muss was anderes machen. Es gibt eine klare Aufgabenteilung. Dann der eine muss einen Hubschrauber fliegen, während die anderen irgendwo unten ballern müssen. Dann gab es so eine Mission, wo man so ein Bomber fliegt, so eine Art Flying Fortress, wo es dann so Geschütze gibt und dann fliegt halt einer und die anderen müssen die Geschütze bedienen und der Pilot sieht dann natürlich was ganz anderes, der versucht halt nur irgendwie das Flugzeug einigermaßen in Luft zu halten und die anderen schießen durch die Geschütze die Verfolger raus oder du kreist halt oben über irgendwas und ich fand das spielerisch einfach wieder, das hat total Spaß gemacht, das mit Leuten im Koop zu spielen, weil das für mich genau dieses Koop-Gefühl ausgemacht hat. Jeder hat halt seine feste Aufgabe, jeder muss seinen Teil im Grunde der Mission erfüllen und wenn nicht alle irgendwie sinnvoll zusammenspielen, dann bringt es nichts und man schafft es auch nicht.
Ja, das stimmt. Also ich meine, zum einen liegt es natürlich daran, dass wenn man eben coole Leute hat, mit denen es Bock macht, Koop immer fetzt eigentlich, würde ich sagen. Aber mein Problem ist tatsächlich, also ich weiß gar nicht, doch, das kann ich ja glaube ich mal sagen. Also ich zum Beispiel habe jetzt diesen Doomsday Heist automatisch mit den an den anderen Heist gemessen. Ne? Und da finde ich, also gemessen daran ist das wirklich ganz schwierig. Du hast total recht, die haben wirklich Missionen, die waren wirklich cool, aber die haben auch wirklich welche, wo ich gedacht habe, ich also hätte wirklich nur noch mit dem Kopf auf eine Tischplatte schlagen können. Also weil das halt so generisch irgendwie dann war und eben auch genau diese Dinge, ne, weißt du, diese 2 bis 4 Leute ist ja eben wirklich was anderes. Und also war für mich eben auch so ein Zeichen, ja, nee, ihr könnt ihr auch zu zweit machen. Also damit man es überhaupt schafft und für mich war das einfach, ich hatte das Gefühl, das Ding wirklich Rockstar, denn vor allem darum, in ganz vielen Missionen, weil man hat natürlich total viel abgefahrene Fahrzeuge, ne? Also beispielsweise gibt es ja so ein Teil, was so ein bisschen an den DeLorean erinnert, ne, was dann eben auch fliegen und schwimmen kann sogar. Was eine coole Mission war, aber letzten Endes tatsächlich habe ich das dann so empfunden im Nachhinein auch als quasi so als so ein Teasing oder so eine Werbung quasi so und den kannst du dir jetzt schön kaufen für 5 Millionen oder so, ne, und da kannst du hier übrigens die Sharkcards gibt's ja auch noch, ne, und das fand ich dann, das hatte so ein Geschmäckle für mich dann tatsächlich und das hat mich dann auch, ja, also ja, deswegen, vielleicht bin ich auch deswegen nicht so begeistert, weil ich halt diese anderen Updates irgendwie dann natürlich mehr als du mitgekriegt habe und das schon immer mehr so in diese Richtung ging. Klar, wie gesagt, manche Sachen haben wirklich Spaß gemacht, aber der hat auch Missionen, wo du wirklich denkst, also es ist zum Verzweifeln, ja.
Es gibt halt tatsächlich Missionen, die sind halt einfach ein bisschen blöd. Die sind halt nur, rennt zu viert in dieses Gebäude rein, ballert 200.000 Gegner weg und am Ende haut er mit einem Auto ab. Das ist eben ja, tatsächlich genau das, was ich eben von diesen Heists eigentlich nicht sehen will. Das mag richtigerweise, wie du das erklärst, daran auch liegen, dass man jetzt eben von dieser strikten 4-Spieler-Regelung weggegangen ist und gesagt hat, naja, bis zu 4, also aber 2 reichen auch. Und in dem Moment verbaust du dir ja auch Missionsdesignsmäßig einiges, ne? Weil wenn du halt wirklich 4 Spieler voraussetzt und sagst, vorher startet dieser Heist überhaupt nicht, dann kannst du halt auch 4 unterschiedliche Aufgaben vergeben. Also sprich, einer fliegt den Hubschrauber, einer bedient das Geschütz des Hubschraubers, einer muss die Geisel irgendwie im Huckepack nehmen und einer kriegt das MG, um den Weg frei zu ballern. Und sobald du halt sagst, ja, wir könnten es auch irgendwie zu zweit machen, kannst du halt schon mal die Aufgaben nicht mehr so strikt verteilen und es muss halt vom Missionsdesign auch so ein bisschen flexibler sein, dass du halt sagen kannst, naja, es muss halt auch irgendwie zu schaffen sein, wenn du da alleine durchläufst. Und schon hast du halt eigentlich nicht mehr diese strikte Aufgabenteilung. Das stimmt schon. Das ist mir tatsächlich auch eher ein bisschen negativ aufgefallen.
Und darunter leidet tatsächlich eben diese Qualität, ne? Also genau das, was wir ja an den alten Heist eben so cool finden, so diese Sachen, wo du dich eben wirklich noch dran erinnerst, ne? Also, wie gesagt, ich denke dann nur an diese, ne, was du vorhin meintest, beispielsweise mit, das war der Humane Labs Raid, glaube ich, ne? Mit diesem, wo 2 unten sind und einer irgendwie im Heli und der andere, habe ich schon ja vergessen, was der nun wiederum gemacht hat, weil er wahrscheinlich irgendwie rumgesniped oder so.
Nee, der sitzt, glaube ich, im Heli und muss dann immer so Jeeps, die unten auf den Parkplatz kommen, abschießen. Ne? Also der bedient da so einen Granatwerfer, der irgendwie an dem Hubschrauber montiert ist.
Stimmt, aber irgendwie, also merkt man ja, wie gut ich mir das gemerkt habe, wie eindrucksvoll das war. Naja, nee, aber oder weiß ich nicht, dieser Gefängnisausbruch zum Beispiel, der ist halt auch einfach super, wo man da, weiß ich nicht, den Bus erstmal abfangen muss und dann irgendwie 2 Leute sind dann im Gefängnis und einer fliegt im Heli. Der andere muss das Transportflugzeug fliegen und so, ne? Also, das haben wir ja auch nochmal gemacht. Das, Das fand ich, das war einfach wirklich qualitativ echt nochmal eine ganz andere Hausnummer, muss ich leider echt sagen. Und dieser ganze generische Quatsch, also ich weiß nicht. Ich meine, da ist es dann schön, wie gesagt, mal im DeLorean rumzufliegen, aber dann, wenn danach, weiß ich nicht, irgendeine Mission kommt, wo du in einem Feuerwehrauto sitzt und erstmal 4 Feuer löschen musst und dann kommt die Ansage so, ach toll, hast du ja gemacht, na dann lösch doch nochmal 4. Und das war ja insgesamt, weiß ich nicht, wie lange wir da rumgefahren sind. Also so was ätzend.
Ja, die fand ich gar nicht so schlimm, weil die habe ich so unter klassische GTA-Missionen. Also gab ja schon immer in GTA auch absurde Missionen und die fahre rum und lösche brennende Autos mit einem Feuerwehrauto, die war ja schon eher lustig angehaucht.
Ja.
Deswegen hat mich das gar nicht so gestört.
Nee, gut, aber ich fand sie einfach zu lang. Also ich meine, das war für mich so, das wurde so viel gestreckt einfach und und ich meine, wir haben ja noch nicht mal, wir haben ja noch nicht mal über das katastrophale Matchmaking gesprochen. Also das muss man hier auch unbedingt bei GTA Online auch nochmal erwähnen. Aber das können wir auch vielleicht später nochmal. Ich wollte es nur jetzt schon mal, dass ich selber nicht vergesse.
Was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat, aber vielleicht habe ich auch die alten Raids falsch in Erinnerung. Vielleicht kannst du da auch mal meine Gedanken nochmal auffrischen. Ich hatte die irgendwie so eine Erinnerung, dass man sich schon, man brauchte eine Wohnung, weil um die Wohnung, nee, andersrum, du brauchst einen Heist-Raum, in dem du den Heist planen kannst, sonst kannst du den nicht starten.
Stimmt,
und
genau.
Der muss halt in einer Wohnung sein, das heißt, deswegen brauchst du eine Wohnung. Aber die waren jetzt nicht so massiv teuer, du konntest dir im Grunde die billigste kaufen, die es halt gab, und damit warst du dann eigentlich schon bereit für den Heist. Dann musste halt einer der Spieler.
Gar nicht. Aber ja, also die billigsten, die hatten keinen. Das waren schon, die Premium-Dinger irgendwie so. Da warst du, ja, also. Aber im Prinzip, also es war erschwinglich vergleichsweise, ja.
Ich habe zumindest jetzt nicht so in Erinnerung, dass wir da schon einmal standen und dachten, um Gottes Willen, wie viel Kohle brauchen wir denn da? Sondern es war halt so, irgendwie hatte jeder eine Wohnung und hat einer gesagt, ja gut, ich starte mal den Heist, weil derjenige, der den Heist auch startet, der muss so eine Art Setup-Gebühr bezahlen, also die kosten was, damit du die starten kannst. Und dann hatte ich aber irgendwie das Gefühl, ja, aber am Ende hat man da dann so viel Geld verdient, dass man dann im Grunde die Setup-Kosten für den nächsten Heist schon wieder in der Tasche hatte. Und
ja.
Klar, du konntest dir dann halt keine großen Reichtümer kaufen, aber so, du hast dich halt von Heist zu Heist weitergehangelt. Und deswegen war ich jetzt hier total überrascht, dass bei dem Doomsday Heist du erstmal eine extrem teure Untergrundbasis kaufen musst und dann extrem wenig Geld von diesem Heist rausbekommst. Also tatsächlich so das Gefühl hast, du wirst da absichtlich ausgebremst. Du kannst diesen Heist nicht so Schritt für Schritt nächste Mission, nächste Mission, nächste Mission, nächste Mission durchspielen. Und ich meine, also wir hatten Glück, oder ich hatte Glück, dass ich so einen GTA Online Geldsack wie dich da hatte, der dann einfach gesagt hat, komm, was kostet die Welt? Ich schmeiß hier die Fuffis in den virtuellen Club und bezahl hier für alle den Heist. Aber sonst weiß ich nicht, wie lange ich da hätte grinden müssen.
Ja, naja, das ist schon tatsächlich, ein bisschen wahrscheinlich. Also ich hatte irgendwie zum Glück auch gerade noch halbwegs genug Kohle übrig, um den den ersten Part von dem Heist starten zu können. Also beziehungsweise musste mir erstmal die Kohle für diese beknackte Basis zulegen natürlich, ne? Und das hieß erstmal ein bisschen rumgrinden, aber das war okay. Also weil ich, wie gesagt, ich hatte irgendwie 1,2 Millionen und brauchte dann noch die billigste Basis, kostet irgendwie, ich glaube, 1,5 oder 1,6 Millionen waren das. Es waren dann nochmal 2 Abende Grind, aber das war in Ordnung. Genau, und dann hast du ja trotzdem noch diese Setup-Kosten, genau. Die sind aber hier im Doomsday Heist beispielsweise deutlich höher als bei den anderen. Und dann kommt noch dazu, dass man, und was ich eben auch viel gemacht habe, deswegen ist da auch viel Kohle drauf gegangen, dass also diese Vorbereitungsmission haben wir ja schon angesprochen, ne? Aber es gab bei dem Doomsday Heist die Neuerung, dass du quasi für die Vorbereitungsmission auch nochmal Vorbereitungsmissionen machen musstest. Und da, und die wiederum konnte man nur auf dem öffentlichen Server machen, ne? Da habe ich ja nur, wie gesagt, überhaupt keinen Bock auf Panzerkiddies und sonst was und deswegen habe ich mir gedacht, ach nee, den Stress geben wir uns nicht, dauert auch irgendwie, geht ja auch schneller. Und da gab es eben die Option, dass man sich sozusagen das auch noch kauft, ne? Und das hat tatsächlich weiß ich nicht, das reichte auch von 100.000 bis 200.000 war da die Preisspanne, dass man sich das sozusagen, diese Mission überspringen konnte auf den öffentlichen Servern. Die haben das ein, zwei Mal gemacht, ne? Das ging dann auch. Ja, wie gesagt, weil ich da einfach auch keinen Bock habe auf diesen öffentlichen Server-Quatsch.
Weil da halt wirklich das Problem ist, dass du halt dann von zwölfjährigen Panzerkiddies weggebratzt wirst, wie du so schön bezeichnet hast. Und das ist halt leider so ein bisschen konträr und widersprüchlich zu dem Gedanken, dass man da eigentlich mit drei Freunden eine coole Koop-Mission machen möchte und dann ständig dadurch ausgebremst oder gefrustet wird, dass man da halt von einfach anderen Leuten, die im Grunde, haben die eigentlich was davon oder machen die das nur, weil die da Bock drauf haben oder Arschlöcher sein wollen?
Ich glaube, die kriegen im Zweifelsfall, kriegen die da auch ein bisschen Geld für, aber es kann jetzt nicht so viel sein, also jemand, der sowieso Kohle hat, der muss dann gerade wirklich sehr langweilig sein wahrscheinlich. Ja, und wie gesagt, so für eben so diese Gelegenheitsspieler, was GTA angeht, ist das halt eine nette Option, aber das hätten sie sich auch echt schenken können. Also das war dann mir eben auch wieder zu inkonsequent, ja. Also um die Leute ins Boot zu holen, hat für mich nicht gereicht. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich werde jetzt GTA auch erstmal nicht mehr anpacken. Tatsächlich, weil ich bin jetzt erstmal bedient. Also es war eine coole Erfahrung und hat auch überwiegend Bock gemacht, alles in allem, aber eben mal reicht auch. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Und tatsächlich ist so, ich habe jetzt nicht genau nachgerechnet, aber auf jeden Fall habe ich bei dem Vorbereiten und so, und man kann ja auch, man kann ja auch den Anteil, ne, bei den Heiz kannst du ja auch den Anteil für die Truppmitglieder sozusagen, kannst du ja nochmal aufteilen und ändern, ne? Und wie haben wir es gemacht? Ich glaube, ich hatte, ihr hattet alle 15% und ich hatte 55, glaube ich.
Ja, ungefähr, aber es war ja auch so, weil wir wussten ja, dass du im Zweifelsfall die Kohle brauchst, weil man kann ja auch nicht Geld transferieren oder so. Nee. Oder man kann jetzt auch nicht sagen, hey, dann bezahle ich halt den nächsten Heist oder die nächste Vorbereitungsmission, weil das kann tatsächlich nur der Besitzer dieser Untergrundbasis und derjenige, der das auch gestartet hat. Also, weil ich natürlich im Grunde ja nie was ausgeben musste und immer nur irgendwie ein bisschen Geld reinbekommen habe, hatte ich dann am Ende eigentlich auch genug. Du warst mehr oder weniger pleite, weil du immer, sobald du genug Geld zusammen hattest, um die nächste Mission zu bezahlen, haben wir das gemacht. Und dann warst du erstmal wieder pleite. Und bei mir hat sich's halt angesammelt, aber ich musste eigentlich auch nie was ausgeben. Und das wäre halt irgendwie cooler gewesen, wenn ich jetzt einfach hätte sagen können, ja cool, dann zahle ich die nächste Runde so ungefähr, ne? Wie man das halt macht. Ja. Und war dann leider schade, dass wir da nicht so uns gegenseitig aushelfen konnten.
Nee, ich hätte mir natürlich Sharkcards kaufen können. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Wäre natürlich eine Idee gewesen. Ihr hättet ja mal was sagen können. Aber, ja, also letzten Endes muss man aber sagen, ich habe tatsächlich echt volle Kanne draufgezahlt. Also wie gesagt, total gerne und so, ne? Aber das ist schon, das finde ich schon vergleichsweise perfide dann tatsächlich. Also um jetzt mal dieses fürchterliche Wort zu bemühen. Aber es ist schon eigentlich echt eine ziemlich linke Nummer, dass ich jetzt, wie gesagt, den fetten Heist gemacht habe. Und jetzt, ich weiß ja nicht, was die letzte Mission gegeben hat, waren auch... ja, wie gesagt, 600.000 oder so, keine Ahnung, 500.000 habe ich glaube ich jetzt, aber ja, wie gesagt, ich meine natürlich, wir hätten ja die Vorbereitungsmission auch machen können, aber eben in dieser Umgebung, die Rockstar da geschaffen hat mit diesen ganzen Honks, nee, also aus dem Alter bin ich einfach raus, also ich gehe jetzt auch stramm auf die 40 zu, da möchte ich doch diese Aufregung gerne vermeiden und die Nerven, nee, wirklich, ich hätte da gerne mal immer wieder in unregelmäßigen Abständen ein paar Haare gerauft und ganz sicher nicht Mähne, also das, ja, nee, wie gesagt, muss man Bock drauf haben, hatte ich nicht.
Ja, also das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, weil der Name Heist hat es ja im Prinzip schon in sich, ne, dass das irgendwie eine Art Überfall ist oder ein Raubzug und dass man da am Ende dann irgendwie mehr Geld rausbekommt als das, was man investiert am Anfang. Sonst kannst du ja diese ganze Aktion eigentlich auch sparen. Und dass dann du wirklich als derjenige, der das immer bezahlt hat, am Ende plus minus null rausgeht, obwohl wir da diese drei Heist-Missionen gemacht haben, finde ich dann schon eigentlich absurd.
Sagen wir ruhig Minus.
Ja, also das ist dann schon leider deutlicher Hinweis in die Richtung, dass es dann doch eben so getrimmt wurde, dass man dann doch vielleicht langsam aber bestimmt in die Richtung, kauf doch vielleicht dann doch mal ein paar Shark-Cards, damit du hier die einfach diesen Quatsch da sparen kannst. Und das fand ich dann schon ein bisschen schade, dass man im Grunde sich eigentlich sowas Tolles wie Heist-Missionen durch sowas dann irgendwie verbaut. Und man kann es ja zum Beispiel auch, man könnte es ja so machen, wenn sie Angst haben, dass die Leute das zu sehr farmen, dass man halt sagt, der erste Durchgang beim Heist bringt noch richtig viel Kohle und für jeden weiteren Durchgang kriegst du nur 50% des Betrags oder so, dass man halt einfach sagt, damit die Leute nicht irgendwie diese Heists durchfarmen, um sich da riesige Reichtümer anzusammeln, begrenzt man einfach das oder schraubt immer weiter runter, was man damit verdienen kann oder so. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Ja, oder irgendeine zeitliche Begrenzung oder weiß ich nicht, dass man halt sagt, jetzt kannst du erst in 2 Tagen wieder oder keine Ahnung oder in so und so viel Stunden, weiß ich nicht. Das würde ja alles gehen tatsächlich, ja.
Ja. Gut, zur Technik müssen wir auf jeden Fall nochmal was sagen, weil das war schon was uns damals bei den alten Heist-Missionen schon sehr störend aufgefallen ist. Und zwar, du hast gesagt, es gibt kein Matchmaking. Ich finde es halt schade, dass es irgendwie kein so funktionierendes, ich nenne es mal so ein Squad-System gibt. Mhm. Ne? Also wie das halt zum Beispiel jetzt in Battlefield oder in Wildlands oder so, dass du im Grunde sagst, naja, wenn du halt uns als Gruppe zusammentun, dann bleibt diese Gruppe auch zusammen, egal was wir für Aktivitäten machen. Und das ist halt hier tatsächlich, war damals schon nicht so, und das haben sie auch jetzt nach Jahren der Patches und Updates immer noch nicht irgendwie gefixt oder in den Griff bekommen, dass halt Gruppen einfach nach Missionen ganz oft immer wieder auseinandergerissen werden. Also das heißt, man spielt ein Heist zusammen und dann ist es ja eigentlich logisch, dass man sagt, ja gut, wir spielen jetzt diese 3 Vorbereitungsmissionen und dann am Ende den Heist. Aber nein, nach jeder Mission landet wieder dann die 2 sind dann auf einem Server, der andere ist auf einem anderen Server, da muss man sich erst wieder zusammenfinden, man muss irgendwie joinen oder Einladungen rumschicken und im Grunde wird eigentlich vielleicht nicht immer zu 100%, aber fast immer die komplette Gruppe einfach auseinandergerissen und man muss sich da wieder neu zusammenfinden. Und warum das nicht einfach geht, dass das Spiel merkt, ah, die wollen offenbar zusammenspielen, also lasse ich die auch einfach mal zusammen in der Gruppe, ist mir bis heute leider ein Rätsel.
Ich weiß es auch nicht, vor allem, weil ja Rockstar auch wirklich schon gezeigt hat, dass sie es besser können. Also das, ich glaube, dieses Crew-System basiert ja, das wurde ja ursprünglich eingeführt mit Max Payne 3, ne? Dass man eben da seine Crew hatte und da konnte man dann eintreten und dann hatten alle da dasselbe Kürzel hinten und so, ne? Das kennt man ja alles. Und da hat es auch schon so semi-gut funktioniert, ne? Weil das eben über den Rockstar Social Club irgendwie lief. Ich denke immer noch mit großer Wehmut aus verschiedenen Gründen, aber an Red Dead Redemption, auch an den Online-Modus, der ja auch tatsächlich viel gespielt wurde, also jetzt nicht nur von mir tatsächlich. da hatte ich schon wirklich wahnsinnig coole Matches, die ich so in der Form in keinem anderen Spiel hatte. Und da war es ganz einfach, da waren die Server vielleicht nicht so groß, aber das ist ja auch nicht das Ding. Da gingen, glaube ich, 16 Leute. Und da konntest du eine Posse gründen, und zwar auf dem Server, ne? Da war einer der Leader und der konnte andere einladen, zack, und die haben den am Hintern geklebt. Und wenn der den Server gewechselt hat oder den Spielmodus, sind ohne irgendwie große Querelen, sind da alle mitgekommen. Der hat alle mitgezogen, egal was die gerade gemacht haben. Und im besten Fall hattest du zwei Achterpossis und dann war da aber auch Halligalli angesagt. Also das kann man wohl sagen. Und dass sie diese simple wie großartige Prinzip nicht einfach beibehalten haben, ist mir, ja, wie dir auch wirklich bis heute ganz besonders schleierhaft. Also da weiß ich auch nicht, was die da geraucht haben oder wer gedacht hat, jetzt pass auf, ich hab eine richtig gute Idee. lass mal die Leute sich extra noch irgendwie auf einer externen Webseite registrieren und dann wird das schon oder wie. Also das ist katastrophal tatsächlich. Und das ist ja, ich müsste mir jetzt vielleicht noch mal einen Aluhut aufsetzen, aber ich habe ja auch die Theorie, das ist auch alles um Kohle zu machen. Weil ich meine, man muss es mal so sehen, die Zeit, die du da allein im Ladebildschirm verbringst, kannst du ja nicht grinden. Ja, und ich meine jetzt mal ohne Quatsch, ne? Wie lange hängt man da teilweise ab? Ja, und dann ist der Server wieder voll und man kommt doch nicht ruf und ach, okay, dann lass mich noch mal ihn suchen, aber man kann auch nicht einfach so, dann muss man erst wieder in den Offline-Modus, also in den Einzelspieler, um wieder nochmal einen neuen Server aufzumachen und so eine Sachen. Also, und das ist eine Nerve, dass du da teilweise bis zu einer Viertelstunde oder 20 Minuten da irgendwie in irgendwelchen Bildschirmen hängst. Also ich hab da wirklich hätte da wirklich das eine oder andere Mal.
Also ich sag mal so, komfortabel ist anders, was?
Ja. Ja, kommt heute, ja, weil richtig gut ist, ja, nee, richtig gut ist es nicht.
Ja, also das stimmt schon, das ist sehr umständlich und das hat man mittlerweile in anderen Spielen deutlich besser, deutlich bequemer und wie du richtig sagst, selbst Rockstar hat es ja schon besser hinbekommen. Also ich kann mir das aber eigentlich nicht vorstellen, dass man das absichtlich scheiße macht, um die Leute vom Grinden abzuhalten.
Doch, ich glaub das langsam wirklich.
Echt? Okay. Also, weil im Grunde bringt das ja nichts, wenn dann die Leute vor Frust aufhören und dann gar nicht mehr weiter spielen, weil dann geben sie aber erst recht kein Geld mehr aus. Also das heißt, das ist ja dann auch eben kontraproduktiv.
Vielleicht ist ja aufgrund unserer menschlichen Reife einfach, sind wir da wahrscheinlich einfach auch, wie gesagt, nicht mehr die Zielgruppe. Ich glaube, andere Leute, denen ist das egal. Die machen dann irgendwie was anderes nebenbei oder keine Ahnung und kennen das ja nicht anders oder wie und haben da einfach eine deutlich höhere Schmerzgrenze oder keine Ahnung. Also, aber ja, gut, da könnte ich mich jetzt, wie gesagt, noch wochenlang drüber aufregen. Mache ich innerlich auch. Mir graut schon tatsächlich vor dem Red Dead Redemption 2 Multiplayer, wobei da werde ich wahrscheinlich auch völlig versacken.
Also meine These ist halt tatsächlich, dass dieses Ding halt leider ein Code-Haufen ist, der halt irgendwie von der PS3, Xbox 360 irgendwie rüber gerettet wurde und dann ja, mit irgendwie Gaffer-Tape und Hotfixes irgendwie zusammengehalten wird, aber dass das halt vielleicht von Anfang an nie so gedacht war, dass es so eiche Ausmaße annimmt und dass es so erfolgreich wird, sondern das sollte vielleicht ein kleiner netter Online-Modus werden und jetzt müssen sie halt im Grunde mit dem leben und du kannst es halt einfach, wenn es läuft, nicht mehr irgendwie fixen und kannst halt nicht sagen, ja, wir stellen das jetzt für ein halbes Jahr ab und dann kommt mal bitte alle wieder rein, wenn wir die Probleme gelöst haben. Und ich vermute, dass halt bei Red Dead Redemption 2 das mit komplett anderem Fokus schon von vornherein so mit eingebaut wird und es dann auch einfach im Kern besser funktioniert, weil man sich von vornherein schon Gedanken gemacht hat, wie so ein Online-Modus aussehen soll. Weil das ist, glaube ich, auch was man durch GTA Online gelernt hat. Ich glaube, es wird nie wieder ein reines Singleplayer-Spiel von Rockstar kommen. Die werden jetzt sich tunlichst dran halten, dass sie diesen Service-Charakter, der ja auch durchaus andere Publisher betreiben, da auch mit einbauen, weil das einfach ja funktioniert ohne Ende. Siehst ja, also selbst das GTA Online, was jetzt durchaus seine Schwächen hat, begeistert bis heute dann irgendwie die Millionen.
Ja, nee, das stimmt schon.
Gut, vielleicht jetzt nochmal so eine Abschlussfrage. Wer das jetzt irgendwie gehört hat und gesagt hat, ja, so irgendwie dieser heißt und ihr schwärmt da immer so davon und kann man das denn jetzt noch auch starten und wie ist es denn da jetzt mit der Bezahlung? Also wurden auch für die alten heißt irgendwie die Kosten erhöht oder kann man zumindest die noch nach den alten Kosten spielen und muss da jetzt nicht irgendwie ewig lang grinden oder Shark Cards kaufen?
Na, Sharkards kaufen schadet ja generell nicht, ne? aber nee, ich glaube, die gehen tatsächlich noch von Preisen her. Ne? Also, ja, doch, das müsste eigentlich gehen. Aber wie gesagt, wichtig ist halt bei den Heists, ich meine, wer die gespielt hat, weiß das wahrscheinlich auch. Und jetzt bei dem Doomsday Heist genauso. Ist natürlich am coolsten, wenn man eben einen mehr oder weniger festen Trupp hat, wenn alle Leute die CD parat haben. Und
wir grüßen Marcel an dieser Stelle, ja.
Genau, schöne Grüße. Und wenn man halt jetzt nicht mit irgendwelchen Kloppis unterwegs ist, die selber irgendwie nie durchblicken und nie wissen, wie rum man den Controller halten muss und die irgendwie die einfachsten Missionsziele sozusagen irgendwie nicht kognitiv verarbeiten können. Davon profitiert das schon ungemein tatsächlich. Also, und ja, das gilt auf jeden Fall auch für den Doomsday Heist. Und ja, ich glaube, wenn man die, also was glaube ich eine ganz coole Herangehensweise sein könnte, dass man die alten Heists nochmal macht, dann hat man möglicherweise auch genug Kohle, um sich diesen Bunker zu kaufen. Und dann kann man die Heists nochmal machen und dann hat man auch genug Kohle, um den Doomsday Heist zu machen. Wäre jetzt meine Kalkulation, die auch völlig haltlos sein kann, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben.
Gut, ja, also da muss ich natürlich zustimmen, weil tatsächlich ist es so, dass man, aber das ist ja meistens bei Koop-Spielen schon auch einfach gute Mitspieler braucht und es hilft natürlich ungemein, wenn sich zumindest, sagen wir mal, zwei oder drei in der Gruppe schon kennen, einen Fremden, aber wenn der die gleiche Sprache spricht, dann kann man den immer aufnehmen, kann man dann immer noch mit dazu nehmen, aber es hilft, wenn man da halt einfach für Koop sich schon ein bisschen kennt und da auch ein bisschen zusammen spielen schon kann. Und mit Fremden ist es halt meistens schwer, aber das gilt ja eigentlich grundsätzlich für kooperative Spiele. Multiplayer ist dann immer noch was anderes. Ja. Aber das haben wir bei Wildlands im PvP auch gemerkt, dass es einfach am besten funktioniert, weil wir halt 4 Leute zusammen haben, die das Spiel einigermaßen können, alle im Teamchat sind und miteinander sprechen können. Dann kann man da auch als Vierergruppe, selbst wenn man vielleicht nicht die großen Levels hat, also die hohen Stunden schon gespielt hat, dann kann man da trotzdem was reißen.
Ja, auf jeden Fall. Naja, und wie gesagt, also das kann man ja nicht oft genug sagen, die alten Heists sind halt auch super und da, und das ist eben, ach siehst du, das ist auch noch ein Punkt, der mir tatsächlich auch noch, nur ganz kurz noch aufgefallen ist auch, ich finde auch tatsächlich bei dem Doomsday Heist, der ist natürlich sehr over the top und jetzt auch von der Thematik her, ich will da jetzt gar nicht so viel verraten, also sehr, sehr übertrieben. Und ich meine, GTA war ja immer schon irgendwie ein bisschen abgedreht, ne? Aber Ditte jetzt, der heißt auch gegen mir dann zum Beispiel schon echt sehr in Richtung von Saints Row. Mhm. Und das fand ich eigentlich immer gerade sehr cool, dass GTA diese Dit nicht gemacht hat und jetzt, ne, also wisst ihr, was ich meine? So diese, dann fliegst du da mit dem Jetpack rum und dann hier diese komische Flugzeug und also, und da dachte ich auch schon, dann, naja, gut, kann man machen, aber dann ist es halt nicht so, ja.
Die alten Heists waren tendenziell schon eher sehr glaubwürdig, in Anführungsstrichen. Also da ging es um einen Banküberfall, einen Gefängnisausbruch oder du musstest irgendwie in eine Firma einbrechen. Also das waren alles Sachen, die jetzt irgendwie glaubwürdig waren. Und jetzt hast du halt hier irgendwie fliegende Autos und Amphibienautos und Unterwasserautos und Jetpacks und so Zeugs. Also da bist du schon
viele Orbitalkanonen und hast du nicht gesehen.
Genau, also da bist du halt schon eher so ein bisschen im James-Bond-Segment unterwegs. Also ich habe mich da so an die alten James-Bond-Filme, da gibt's auch einen, wo sie mit so einem Unterwasserauto da irgendwie dann tauchen auf einmal und so Zeugs.
Stimmt, ja.
Also klar, das ist natürlich einfach eine inhaltliche Entscheidung gewesen. Ich glaube, das war halt auch einfach so ein bisschen Absicht, dass man jetzt nach der langen Zeit irgendwie was bringt, was nochmal einen Knall hat. Und wenn du halt irgendwo dann in DeLorean einbaust, das ist ja dann sowieso was, wo alle ausflippen und begeistert sind. Ja. Das war natürlich dann schon so ein bisschen kalkuliert auch drauf, dass jetzt alle sich freuen und sagen, endlich gibt's die Jetpacks, die ja gerüchteweise schon immer da waren, die nun niemand gefunden hat. Und jetzt sind sie halt auch wirklich da.
Ja.
Gut, dann haben wir es, glaube ich, soweit. GTA Online Revisited. Bin ich mal gespannt, ob das so weitergeht oder ob das dann mit Red Dead Redemption im Prinzip alles ein Ende findet, weil dann die komplette GTA Online Community einfach in den Wilden Westen weiterzieht oder wie das passiert. Also meine These ist ja wirklich das, was ich am Anfang gesagt habe, solange kein GTA 6 oder wie es auch immer heißen mag, kommt, wird GTA Online einfach weiterlaufen.
Das glaube ich auch, ja. Aber ich freue mich jetzt schon auf meine Farm bei Red Dead Redemption 2, in der ich dann die besten Steckrüben züchten werde, die die Welt je gesehen hat. Das ist mein großes Ziel.
Gut, mit diesem schönen Bild vom Steckrübenzüchter Tobias lasse ich euch jetzt heute mir mit in den Tag. Dann bleibt mir noch zu sagen, dir vielen Dank. Auch vielen Dank für die Menge an virtuellem Geld, die du da hast springen lassen, damit ich die auch noch mal sehen konnte, die heißt. Und
na dann für.
Danke für die zahlreichen Multiplayer-Stunden, die du mir den Rücken freigehalten hast, in denen ich sonst von irgendeinem KI Spongo in den Rücken geschossen worden wäre, wenn ich da nicht hätte aufgepasst oder du da im Hintergrund mit der Shotgun einfach hinter mir alles freigehalten hättest. Und dann wünsche ich dir alles Gute und einen schönen Tag noch. Und das gleiche gilt natürlich auch für die Hörer. Und wir hören uns morgen wieder zum Samstag. Da kommt nämlich dann eine Brunch-Folge und das Thema verrate ich jetzt mal noch nicht. Aber das wisst ihr wahrscheinlich eh. Dann dir vielen Dank, Turbo.
Tobias. Na klar.
Und bis bald.
Jo, bis bald.